Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den besten Koch Hamburgs, Kevin Fehling. Ahoi, Kevin.
Moin, moin.
Lieber Kevin, dass du der beste Koch Hamburgs bist, stammt nicht von mir, sondern von Fachleuten. Du hast unter anderem 3 Michelin-Sterne. Wie sehr ist das Belastung und wie sehr Freude, wenn so eine Auszeichnung immer wieder ins Haus geflattert kommt?
Also es ist für mich immer wieder eine große Freude. Natürlich ist es nicht wie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, die man sich dann in die Vitrine stellt und jeden Tag stolz drauf sein kann, weil die 3 Sterne muss man jedes Jahr wieder neu erkochen. Das ist natürlich eine große Verantwortung, nicht nur mir gegenüber, sondern auch meinen Mitarbeitern, weil darauf baut sich fast alles auf. Natürlich geht es in erster Linie um unsere zufriedenen Gäste. Diese glücklich zu machen mit unserem Menü und unserem Konzept, das ist das Allerwichtigste. Aber die 3 Sterne sind natürlich auch die Auszeichnung und der Grund, warum unsere Gäste uns weltweit, wenn wir nicht gerade mal so eine blöde Corona-Krise haben, uns besuchen kommen.
Ich merke schon, das sind über Jahre lang getrainierte Sätze voller Dankbarkeit. Aber sprechen wir doch trotzdem mal darüber, dass der Druck ja doch sehr groß ist, wenn man mal so ein Ziel erreicht hat. Du kannst ja jetzt nicht irgendwann einfach nur mal Frikadellen anbieten oder so, nur weil es dir gerade schmeckt.
Na gut, wir haben jetzt eine Bar eröffnet, da haben auch viele mit den Ohren geschlackert. Das war dann schon auch etwas komplett Neues für einen 3-Sterne-Koch, gerade in Deutschland, sich dann komplett anders zu orientieren. Wir haben ja die Puzzlebar eröffnet, das ist schon was anderes. Da werden Hotdogs serviert, keine Frikadellen, aber es geht halt in die Streetfood-Richtung mit außergewöhnlichen Cocktails. Im 15. Stock hier in der Hafen City bei uns im Campus Tower. Der Druck, ja, also ich hatte nie Druck. Also ich denke auch immer, dass der Druck gegen Druck erzeugt. Also deshalb haben wir das, glaube ich, auch damals schon im Columbia Hotel Casino Travemünde, wo ich 10 Jahre lang Küchenchef war, also wo alles begonnen hatte, relativ frei aufgekocht. So der erste Stern, den zu erkochen, das war wirklich Druck. Also ich kann mich wirklich ganz gut daran erinnern, als ich das die ersten 3 Jahre nicht geschafft hatte und schon als 18-Jähriger mir auf die Schulter geschrieben hatte und es in die Welt herausposaunt habe, ich möchte Sternekoch werden, hatte ich mir den Druck selbst gesetzt. Das war schon schmerzhaft. Und aber als er kam, habe ich alles rausgeschrien und rausgeheult in einen Godewind-Park in Travemünde abends. Und danach ging es mir gut. Und alles, was danach kam, war ein Obolus. Und das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich 3 Sterne in meinem Leben erkochen würde. Und damals, als ich bei Harald Wohlfahrt in Bayersbronn in der Küche stand, da war das für mich fast so eine Gottheit. Heute ist er fast ein Freund, sage ich mal, der, wenn er gerade in Hamburg ist, auf einen Kaffee vorbeikommt. Und ich bin mit ihm jetzt gleichgestellt, zumindest das, was die Küche ausmacht. Und das ehrt mich einfach. Und ich sehe das einfach als ganz demütig dankbar an. Und wir kämpfen jeden Tag. Ich bin immer noch bissig und kreativ. Das ist einfach in mir drin. Deshalb auch das Restaurant auf der MS Europa, The Globe bei Kevin Fehling, das wir eröffnet hatten im letzten Jahr. Parallel dazu unsere Puzzlebar. Bin halt so ein, ja, rastloser Mensch und habe da ziemlich viel Energie, aber dieser Druck der 3 Sterne, der ist für mich etwas Positives. Also er bringt mich einfach immer nur weiter nach vorne und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich möchte keine 3 Sterne mehr kochen, dann kann ich auch irgendwann in den nächsten Jahren entscheiden, dass ich ein Folgeküchenchef, so ein Zögling, so ein Schüler, der so ein Musterschüler, der das Talent einfach hat, vielleicht auch als Küchenchef das Restaurant zu führen. Da rede ich jetzt nicht über die nächsten 3, 4, 5 Jahre, aber vielleicht in 10 Jahren. Warum nicht? Also ich sehe das alles sehr offen. Ich möchte niemandem beweisen, dass ich es schaffe, 30 Jahre 3 Sterne zu erkochen.
Wer hat dich denn so als Jugendlicher, als du gesagt hast, so ich will jetzt Koch werden, inspiriert? War das dann eher jemand in der Familie? Weil im Grunde diese Fernsehköche sozusagen gab es ja damals noch nicht. Es gab so 3, 4 Halbgötter in Weiß mit Kochlöffel in der Hand. Einen hast du schon angesprochen. Wer war das?
Also eigentlich hat mich niemand inspiriert. Also natürlich war die Küche bei uns zu Hause immer sehr präsent. Das komme aus Delmenhorst, ist eine sehr rustikale Küche, aber meine Mutter hat jeden Tag für uns frisch gekocht, also wirklich egal, ob sie zwei Jobs hatte oder den ganzen Haushalt das schmeißen musste. Wir haben jeden Tag wirklich frisch gekocht zu Hause. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind immer gut essen gegangen und mein Onkel war Berufsschullehrer für Köche, hat auch Meister ausgebildet. Das war dann immer schon irgendwie so präsent, aber ich glaube nicht wirklich der Grund, warum ich dann eine Ausbildung gemacht habe zum Koch. Ich wollte damals, war immer mein Ziel, Hoteldirektor werden. Deshalb hatte ich ein Praktikum gemacht als Hotelfachmann und konnte dann in die Küche reinschnuppern. Das war mir alles im Hotelgewerbe dann doch ein bisschen zu langweilig. Und die Küche fand ich dann toll, habe ein Praktikum gemacht und das lief einfach alles ganz gut. Es fiel mir so gut in die Hand und spürte da einfach eine ganz tolle Atmosphäre in der Küche. Man konnte da irgendwie so ehrlich und offen sein. Auch locker, aber dennoch war es alles sehr diszipliniert und streng, wenn es um das Produkt ging. Und das hat mich irgendwie angezeckt. Und dann habe ich relativ schnell eine Ausbildung zum Koch gemacht. Und danach war es dann mein Ziel, okay, wenn ich Koch bleibe, dann möchte ich zu den Besten gehören.
Bist du froh, gerade jetzt in der Krise nicht Hoteldirektor geworden zu sein und jetzt ein Hotel mit 250 Zimmern, sondern ein vermeintlich kleineren Apparat zu führen und zu lenken?
Ja, ich glaube eher im Gegenteil. Das ist, glaube ich, in meiner Position jetzt ein bisschen schwieriger als ein Hoteldirektor. Ein Hoteldirektor sind ja meist angestellt. Ich bin selbstständig. Ich habe gerade in der Corona-Zeit haben wir mehrere hunderttausend Euro investiert in die Puzzlebar. Wir wollten die am 1.4. eröffnen. Dann durften wir nach dem Lockdown am 1.6. Dann mussten wir wieder schließen aufgrund des zweiten Lockdowns. Und dann haben wir natürlich noch unser Restaurant The Table, wo die Betriebskosten extrem hoch sind. Ich habe ja allein grob 25.000 Euro Miete mit allen Unternehmen, auch mit meinem Privathaus im Monat. Und das muss man dann erstmal
als Privathaus dann schon mit 20.000.
nee, also machen wir mal 12 und 10. Das sind die Unternehmen. Nein, also ich bin da relativ offen. Da gibt's ja auch keine großen Geheimnisse. Und weil diese Verantwortung zu tragen, auch gerade in der Krise, meine Mitarbeiter mit durchzubekommen, weil das ist ja das größte Problem. Zwar gibt es das Kurzarbeitergeld, aber das liegt bei 60%. Was soll denn ein Koch, der im Durchschnitt als Jungkoch zumindest, jetzt nicht als Sous-Chef, aber doch im Vergleich zu anderen Berufen relativ geringes Gehalt hat, damit anfangen. Er hat seinen Lebensstandard ja auch mit dem Trinkgeld irgendwie mit aufgebaut. Teilweise gibt es dann halt doch schon im Monat höhere Beträge, die dann auch irgendwie in den laufenden Kosten über die Jahre mit eingeflossen sind. Ob das jetzt die Miete ist, ob das das Auto ist, was auch immer. Und da geht es denen jetzt nicht so gut, ne? Und deshalb versuchen wir natürlich auch neue Wege zu gehen, gerade auch mit der Bar. Zum Beispiel, dass wir jetzt mit Hensler at Home unsere Cocktails mit ausliefern. Ja, das läuft auch sehr gut. Und dann haben wir jetzt ein Silvesterpaket für The Table geschnürt.
Die gibt's dann so in so To-Go-Becher,
die genau, Cocktails, die werden täglich frisch produziert, dann werden die in Flaschen abgefüllt, sind beschriftet und zu Hause dann einfach nur mit einem Longdrink-Glas oder einem Whisky-Tumbler über das Eis gegossen und fertig ist der Cocktail. Ne? Die werden bei uns in der Puzzlebar produziert und dann ausgeliefert von Hensler at Home. Und jetzt sind wir gerade dabei, wir finishen gerade unsere Silvester-Genussbox. Da ist dann eine Flasche Champagner dabei, 4 Cocktails, ein Dreigang-Menü. Keine 3 Sterne, logischerweise kann man das zu Hause nicht umsetzen. Aber ein Menü, das ich gerne zu Hause Silvester essen würde. Und
das
auch
dann
werde.
Fertig oder so angekocht?
Das ist eigentlich fertig. Es gibt da zum Beispiel geräucherten Lachs, den man noch selbst aufschneiden muss. Dann gibt es Kaviar dazu, ein Yuzu-Creme Fraiche und Kartoffelchips, die aber in Olivenöl ausgebacken wurden. Also was Rustikales, Nobles, aber nicht zu steif und nicht zu spießig. Dann gibt's ein schönes Kalbsblankett im Hauptgang und im Dessert dann halt so ein Valrhona Schokoladenbrownie mit Ananas-Mango-Chutney und Kokosnusscreme und Zimt-Crumble und dann aber auch wieder für 12 Uhr eine schöne Hummercremesuppe mit ein Baguette von unserem Cold Bäcker Gauss. Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Paket und gestern sind wir damit an den Start gegangen im Social-Media-Bereich und läuft schon super an.
Okay, was kostet das dann? Das muss man jetzt mal fragen.
Ja klar, das kostet 175 Euro pro Person und wenn man überlegt, was da drin ist, ist es eigentlich ein Schnapper.
Okay, ja, dann gucken wir uns das mal an. Und
zugreifen,
mal
so solange davor.
Und solange ist es dann aber auch so gestaltet, dass wirklich nichts daneben gehen kann. Also alleine Lack schneiden stelle ich mir ja schon kompliziert vor, wenn man nur 2 Messer zu Hause hat. Ne?
Das reicht. Das kriegt man hin.
Wie stelle ich mir Kevin Fehling denn jetzt in der Phase vor, der zu Hause ist und ein banales Rührei macht? Ist es etwas, du bist ja tatsächlich auch bekannt dafür, dass du diesen Trieb hast, immer noch mal was anderes zu machen. Landen dann auf einmal Cranberries bei dir im Rührei oder ist es wirklich ganz normal, wie es jeder macht, mit Salz und Pfeffer und möglicherweise, wenn es in die Omelette-Richtung geht, noch mit weiteren Zutaten?
Ja, genau. Also so ein Rührei, das koche ich zu Hause ganz gern, aber es soll dann halt perfekt sein. Ne? Es muss die perfekte Konsistenz haben. Ich stehe dann dabei und wenn meine Frau ein Rührei macht, dann kann ich gar nicht dabei zuschauen. Das ist dann ist eine Vollkatastrophe. Sie kann halt nicht kochen. Das ermöglicht mir natürlich auch, jeden Tag in der Küche zu stehen, zumindest jetzt in der Lockdown-Phase und meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber es geht dann gar nicht so in das Außergewöhnliche, sondern es ist dann irgendwie etwas, was Interessantes, was ich noch nie gekocht habe, aber doch eher rustikal ist. Zum Beispiel einen wunderschönen Zander gebraten mit Rahmsauerkraut und Serviettenknödel, die dann aber in Perfektion. Dann stehe ich schon gerne zu Hause 2-3 Stunden in der Küche und mache es dann aber richtig. Aber es kann auch ein wunderschönes Risotto sein mit gebratenem Fisch oder, also ich koche unglaublich gerne indisch zu Hause, ne? Und auch besuche ich mal das Dim-Sam-Haus jetzt in der Lockdown-Phase und hole mir dort TK, die frisch hergestellten und selbst produzierten Dim-Sams raus und setze die dann zu Hause auf die Körbe.
Gibt's denn irgendwas, Cornelia Poletto hat mir mal verraten, dass sie Maggi immer zu Hause hat. Gibt's irgendwas, was du zu Hause hast, wo jede Hausfrau eigentlich aufschreien würde und sagen würde, das kann er doch nicht machen?
Also Maggi ist bei uns auch da, weil ich manchmal so den Hieper habe, ein schönes weiches Ei mit Maggi zu essen. Das kenne ich nur so aus der Kindheit, aber äußerst selten. Ne, Harissa, das ist eine marokkanische Gewürzpaste mit Chili, Tomate, Paprika, die sehr scharf ist. Da kann es schon passieren, dass ich mir ein einfaches Käsebrot schmiere und dann oben diese Chili-Paste draufsetze. Also ich koche auch unglaublich gerne abends einfach mal so ein Shashuka. Ne? Das ist so ein israelisches, auch teilweise ist irgendwann, glaube ich, umgekehrt von Nordafrika nach Israel gewandert und da kommt dann einfach Thunfisch rein, klein geschnittene Tomaten, Harissa in rauen Mengen, dass man es fast gar nicht mehr essen kann, 3 Eier und dann wird das einfach kurz in den Ofen geschoben und dann so richtig matschig mit Vollkorntoast gegessen. Also das sind so Dinge, die braucht man natürlich auch.
Fühlst du dich beim Lebensmitteleinkauf, also privat, weil alles andere wird dir ja wahrscheinlich geliefert oder du gehst auf den Großmarkt, fühlst du dich ja manchmal beobachtet? Wenn du dann doch vielleicht einen Snickers mal in den Einkaufswagen fallen lässt und die Leute denken, oh mein Gott.
Nein, also das ist ja auch der Vorteil, den ich habe, ist, dass mein Bekanntheitsgrad und das möchte ich auch so nicht so groß ist, dass ich jetzt überall bei jedem Rewe, Edeka oder Aldi-Markt erkannt werde.
Jetzt das haben wir fast alle genannt.
Ja, genau. Ist keine Werbung. nein, also es geht darum, dass ich auch. Das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht alles mache. Alles, was mit Seriosität zu tun hat im TV-Bereich, das mache ich gerne mal auf dem roten Sofa zu sitzen. Aber auch zum Beispiel bei Kitchen Impossible mitzuwirken, aber nur, wenn der Tim Mälzer bei mir im Restaurant ein Gericht kochen muss, das ein anderer Koch wieder ihm vorgeschlagen hat. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht im Battle gegen ihn antreten, weil das wiederum nicht mein Ding ist. Ich bediene einfach den seriösen Part und wenn ich mal durch die Stadt gehe oder in der Hafen City bin, dann kann es schon mal passieren, dass jemand ein Bild mit mir machen möchte oder mich anspricht, aber es ist alles im positiven Gleichgewicht, dass ich einfach nochmal auch ganz normal leben kann.
Wie ist das denn, du hast ja jetzt schon Tim Mälzer und Steffen Hensler angesprochen, gibt's da so gerade jetzt so eine Art Solidaritätspakt oder so einen Austausch über die Situation der Gastronomie hier in Hamburg?
Ja, also ich habe mich jetzt gerade mit den Boris Kaspitsch getroffen aus dem Petit Amour, ist ja auch ein Ein-Sterne-Koch, habe sein Paket dort mal ausprobiert, das war wirklich grandios, das kann man nicht anders sagen, also ist da jetzt schon seit Wochen im Thema und produziert fast Vollzeit mit seinem Team in der Küche und liefert dann 50 bis 150 Pakete in der Woche aus, aber auf einem absoluten High-End-Niveau. Natürlich tauscht man sich dann aus, ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so derjenige, der sich da im Social-Media-Bereich erzürnt über die aktuelle Situation, denn für die Pandemie kann am Ende des Tages keiner was. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir damit um? Wenn ich für mich spreche als Gastronom und auch für viele andere Gastronomen sprechen kann, weil wir uns halt auch telefonisch oftmals austauschen, kann ich einfach nur sagen, dass wir uns derzeit, also bei den aktuellen Zahlen, heute sind wir bei 23.479 Fällen, Neuinfektion und über 520 neuen Toten. Und bin jetzt in der sechsten Woche zu Hause. Also muss man sich mal fragen, ob das Sinn gemacht hat, dass man eine Branche, die Gastronomie, natürlich gehören auch andere Branchen dazu, die mir an dieser Stelle auch sehr leid tun, weil die sehr leiden, aber ich kann ja nur für die Gastronomie sprechen, zu Hause sind und ein Restaurant schließen müssen, in meiner Situation, das über ein Dreivierteljahr in der Woche ausgebucht ist oder am Wochenende sogar ein Jahr. Ja, dann wird einfach die Tür zugeschlossen, also du bleibst jetzt zu Hause, geht nicht. Ne? Und das ist halt schon im Nachgang, fühlt man sich da nicht gerecht behandelt. Dass wir etwas tun müssen, das steht für mich außer Frage. Ich kann gerne meinen Teil und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, diese Pandemie in den Griff zu kriegen und einzudämmen. Nur wir. Also ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, es sind schon einige Millionen Menschen, die mit der Gastronomie zu tun haben oder direkt auch in der Gastronomie arbeiten. Nur da so ein Bauernopfer zu suchen, wir haben da jetzt, wenn wir, und da gehe ich leider von aus, vielleicht sogar bis Februar oder März geschlossen bleiben müssen, über 1 Million Umsatz verloren. Ja, und wenn es dann noch Menschen gibt, die sich darüber aufregen, dass wir für November und Dezember ein Überbrückungsgeld von 75% bekommen, kann ich nur drüber lachen. Ne? Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also natürlich ist es besser als nichts und ich glaube auch vergleichsweise zu anderen Ländern auf der ganzen Welt geht es uns besser als anderen, definitiv. Nicht nur medizinisch, sondern auch, wie wir staatlich unterstützt werden. Aber man muss ganz klar sagen, ich bin einfach für einen kompletten Lockdown, so wie es beim ersten Mal auch war. Es hat einfach etwas gebracht und dieses im Bundestag, was man da gestern auch wieder gesehen hat, ich bin nicht politisch so engagiert, aber ich verfolge doch täglich die Nachrichten und dieser Hühnerhaufen, wie sie denn da rumzappeln und sich gegenseitig dann einfach immer versuchen, den Boomern zuzuschieben, dennoch ist es wahrscheinlich Teil des Wahlkampfs, passt einfach nicht. Ne? Also ich fühle mich da nicht gerecht behandelt, weil einfach, es hat sich ja nichts verändert dadurch, dass die Gastronomie jetzt seit 6 Wochen geschlossen wurde. Dass wir was machen, schon, aber dann sollten wir vielleicht alle gemeinsam an einen Strang ziehen, zu Hause bleiben und einfach mal vielleicht 5 oder 6 Wochen die Füße stillhalten.
Klare Worte vom Spitzenkoch Kevin Fehling. Lieber Kevin, es war mir eine große Freude, dass wir mal gesprochen haben. Ich hoffe, das machen wir bald wieder und ich drücke dir die Daumen, dass du demnächst wieder The Table und die Puzzlebar aufmachen kannst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Viel Vergnügen. Ahoi.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.